driving?
Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Ja, Wasser, Wellen und Wirklichkeit und zwei Dissertanten sind heute hier im Podcaststudio bei mir. Wasser, Wellen und Wirklichkeit, und das sind einfach so die Elemente. Julian ist das Wasser, Hydrosozialität, und Wellen, das ist Markus, Podcast-Forschung. Genau. Okay, aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen in unserer Sichtbar Hörbar. Das ist der Podcast unseres Fachbereichs Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Und heute wird's direkt doppelt soziologisch. Bei uns zu Gast sind gleich zwei neue Dissertanten, die sich mit nichts Geringerem beschäftigen als mit Wasser, Klang und der Gesellschaft. Wird es künstlerisch? Fragezeichen. Aber ich denke mal, wir wärmen uns erstmal etwas auf und richte die Fragen einfach an euch beide. Also so mal eine hypothetische Frage, eine Stell-dir-vor-Frage. Stellt euch bitte kurz vor, so wie ihr euch auf einer Party vorstellen würdet. Also nicht im Lebenslauf oder so. Wenn euch jemand fragt, hey, was bist du, was machst du, was würdet ihr sagen? Wer mag anfangen?
Ich würde sagen, ich bin der Markus.
Ja. Hallo.
Und ich glaube, ich würde tatsächlich, weil es einfach so typisch ist, sagen, dass ich an der Uni Salzburg arbeite und da meine Doktorarbeit schreibe zu Podcasts, und dass ich sonst gerne alles Mögliche mache. Also ich mache gerade einen Salsa-Tanzkurs.
Wow, sehr dynamisch.
Und ich bin früher viel Skateboard gefahren, und genau, mag auch so Audio und Hi-Fi sehr gerne. Ich glaube, sowas würde ich erzählen
über mich. Okay, und das wären dann auch so Ambitionen aus dem Privaten, die sich eben in ein Thema hineinspiegeln? Findest du das? Oder?
Auf jeden Fall, genau, das spiegelt sich auf jeden Fall wieder.
Wird dann nachgefragt? Podcast? Dissertation?
Die Leute sind davon eigentlich immer begeistert und wollen was davon hören, weil sie natürlich auch selbst davon was wissen. Also die meisten Leute hören Podcasts und erzählen mir dann gleich davon, welche Podcasts sie gerne hören. Mhm. Oder mir wurde schon erzählt, hey, ich höre gerne Podcasts zum Einschlafen. Ich höre mal Podcasts, wenn ich koche. Ja. Aber ich höre gerne Geschichten aus der Geschichte. Und die haben noch nie eine Folge verpasst. Da gibt es jede Woche eine neue. Das ist unglaublich. Und da wird immer ganz viel erzählt über das Podcast-Hörverhalten auf Partys tatsächlich.
Okay. Ja, okay. Das heißt, es ist ein idealer Türöffner, um mit Leuten zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Genau. Klasse. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Julian?
Ja, ich glaube, ich würde relativ ähnlich verfahren. Ich würde mich als Julian vorstellen, der ebenfalls an der Uni Salzburg arbeitet und promoviert. Mhm. Und dann würde ich wahrscheinlich auch darüber sprechen, was ich da genau mache, oder wahrscheinlich die bald gefragt werden und dann von meinem Thema berichten. Genau, das dann eben vor allem mit dem Wasser zu tun hat, wie gerade schon angeklungen ist. Und dann wird es wahrscheinlich so Fragen geben. Ich glaube, das ist auch so ein ganz klassisches Party-Thema. Wo kommt man her? Und
schwimmst du viel?
Schwimmst du viel, ja, genau.
Ja. Okay. Jetzt ist die Universität Salzburg als Arbeitgeber gefallen, als Name. Seit wann seid ihr denn eigentlich an der Universität Salzburg? Und was steht aktuell auf eurem Türschild? Magst du direkt weitermachen, Julian?
Gerne, klar. Ja, ich bin ganz, ganz frisch hier. Ich bin jetzt quasi 2 Monate hier, ab im Oktober diesen Jahres angefangen. Und ja, auf dem Türschild steht ehrlicherweise nicht mein Name. Also da stehen die Namen von 4 DissertantInnen, die auch alle noch bei uns sind. Es gibt jetzt aber, glaube ich, wegen Forschungsaufenthalten gerade einen freien Schreibtisch, an dem ich jetzt sitzen darf im Wintersemester. Und es hat jetzt noch nicht dazu gereicht, dass mein Name da steht. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich jetzt auch gerade noch gar nicht gefunden werden muss. Ich habe keine Lehre oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, für die es notwendig wäre, mich zu finden. Und jetzt kann ich da quasi unter verdecktem Namen erstmal ein bisschen grundsätzliche Literaturrecherche machen und solche Dinge.
Ja, solange du die Tür trotzdem findest, obwohl der Name nicht draufsteht. Ja. Klasse. Okay. Markus, was ist das bei dir? Seit wann bist du an der Universität Salzburg? Und ja, was steht auf deinem Türschild?
Genau, da stehen viele Namen, einschließlich meinem, Markus Brenn. BAMA, also auch ganz untypisch für mich, weil ich das aus Deutschland nicht gewohnt bin, dass das immer als extra genannt wird, dass man einen Masterabschluss hat und jetzt an der Uni auch einen Bachelorabschluss. Ich bin seit März 2024 an der Uni Salzburg, also schon ein bisschen.
Ja, noch nicht ganz 2 Jahre.
Noch nicht ganz.
Das dauert noch was. Ja. Genau. Jetzt kurze Frage an euch, sagt man Meme oder Meme?
Meme,
ne? Genau. Okay, super. Das muss ich manchmal nachfragen, weil diese Begriffe benutze ich eigentlich gar nicht. Also, stellt euch bitte einfach nochmal etwas vor, und zwar, dass euer Arbeitsalltag ein Meme wäre. Welches wäre das?
Markus, ich bin unheimlich schlecht mit Memes.
Kannst also ich habe eine Idee.
Okay, super.
Also ist direkt was, es gibt dieses Spider-Man-Meme, wo zwei Spider-Mans gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen. Und das passiert mir, wenn ich mich mit meinen Kolleginnen unterhalte, die auch Dissertationen schreiben, und wir dann alle ähnliche Probleme haben, dann komme ich mir vor wie dieses Spider-Man-Meme, also wo man sich dann in dem anderen wiedererkennt. Ja. Genau, das beschreibt eigentlich die Situation ganz gut. Ja, aber da fließt natürlich auch mit einher, dass wir so tolle Kolleginnen haben. Also auch mit dem Julian kann ich mich super austauschen. Also ich bin jetzt ein bisschen länger da als der Julian. Ich kann so ein bisschen aus meinen Erfahrungen berichten und Leute, die noch länger da sind als wie ich. Also beispielsweise der Chris, der kann mir dann was erzählen und gegenseitig ähnliche Sorgen, Ängste und Erfolgserlebnisse kann man miteinander teilen. Das ist ganz, ganz hilfreich. Und wie gesagt, dieses Spider-Man-Meme passt da ganz gut rein.
Also ihr lebt quasi im eigenen Kummerkasten.
Ja.
Okay. Ist dir was eingefallen, Julian?
Nee.
Das ist auch nicht schlimm.
Sehr gut. Es ist auch, man könnte auch sagen, man spiegelt sich in seinem eigenen Erkenntnisprozess wieder und dann sieht man sich auch wie die beiden Spider-Mans und schaut sich eigentlich quasi diese ganze Zeit selbst an.
Also jetzt wissen wir, wer ihr zwei seid, und reden wir jetzt mal darüber, warum man sich überhaupt freiwillig für eine Dissertation in Soziologie entscheidet. Also vielleicht auch an euch beide erstmal zusammen, um so locker einzusteigen. Erinnert ihr euch an einen Moment, in dem klar war, Soziologie, das ist jetzt wirklich so mein Ding, das will ich durchziehen, da will ich tiefer einsteigen?
Also bei mir war es, glaube ich, während des Soziologiestudiums, also da wusste ich dann auch endlich, was Soziologie heißt. Das war noch nicht klar. Und als ich gefragt wurde, ob ich studentische Hilfskraft, also in Österreich ist studentische Assistenz sein möchte und dann stärker eingebunden war bei uns in dem Fachbereich oder da eben in der Professur und da mitgearbeitet habe, und dann dachte ich mir schon, ja, hey, die haben mich gefragt, weil ich irgendwie positiv aufgefallen bin in dem Seminar, und dann war das so der erste Stein, der gelegt wurde für einen langen akademischen Weg, den ich dann noch jetzt momentan noch beschreite. Und das ist ja schon länger her. Aber ich glaube, da ist so das erste Mal aufgekommen, dass ich gesagt habe, warum eigentlich nicht.
Wo hast du studiert nochmal?
Ich habe in München studiert.
Julian, was war dein Moment?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so einen ganz konkreten Moment gab. Das wäre natürlich jetzt unheimlich romantisch, wenn man das rückblickend so erzählen könnte. Ich glaube, es ist eher so, dass die Soziologie, ich habe erst ein bisschen was anderes studiert und dann nach 4 Semestern mich umentschieden und eigentlich dann auch erst Politikwissenschaft studiert und Soziologie eher so ein bisschen nebenher. Und dann war das, glaube ich, schon sehr früh so ein, schon irgendwie die Erfahrung, dass man vielleicht so ein gewisses politisches oder auch intellektuelles Unbehagen hat, das einen vielleicht auch erstmal in so ein Politikwissenschaftsstudium trägt.
Ja.
Und dann hat aber die Soziologie irgendwie sehr gut Antworten darauf gegeben. Also das waren irgendwie so, keine Ahnung, frühe Politisierungserfahrungen. Es waren so auch total moralisch aufgeladene Fragen. Warum existieren so unheimlich krassierende Ungleichheiten? Warum agitieren rechte Parteien immer erfolgreicher? Und keine Ahnung, warum wird die Erde immer wärmer? Und das waren alles so Fragen, auf die die Soziologie irgendwie schon Antworten hatte. Und da für mich zumindest in so einer frühen Phase, in so einem Bachelorstudium sehr gut als Resonanzraum, würde ich mal sagen, für diese Fragen agiert hat. Und seitdem ist das irgendwie eine Leidenschaft geworden, glaube ich. Ich glaube, das muss vielleicht auch so ein bisschen werden, damit man dann die doch eher unwägbaren Züge einer akademischen Karriere überhaupt in Erwägung zieht. Ja, also es hat auch da wirklich schon im Bachelorstudium, für mich war das irgendwie so eine ganz zentrale Option, zu sagen, man zieht das jetzt erstmal so lange durch, wie es funktioniert, und jetzt hat es zumindest bis zur angestrebten Dissertation gereicht. Und ja.
Okay, wo hast du nochmal studiert?
Ich war in Göttingen für den Bachelor und dann für den Master in Frankfurt.
Okay, also langsam den Weg nach Süden eingeschlagen.
Ganz langsam, jetzt mit relativ großem Schritt, aber ja.
Ja, okay, über die Grenze. Okay, ich wende mich jetzt mal direkt an Markus, so unter dem Titel Soziomaterialität des Podcasts. Also es dreht sich bei dir viel um Klang, um Schallwellen und um Podcasts. Fass das mal vielleicht so in zwei kurzen Sätzen zusammen, was so ein kurzes Abstract zum Beispiel zu deiner Arbeit sein könnte.
Also in den Sozial- und Kulturwissenschaften dreht sich viel um Bedeutung. man würde dann Podcasts typischerweise auch sich ein bisschen wie Transkripte ausgeben lassen und die dann kodieren.
Ja.
Und ich probiere dann eine andere Herangehensweise, und zwar nicht nur das Soziale und die Bedeutung in den Vordergrund zu rücken, sondern auf eine gleiche Ebene, sowas wie Technizität und Körperlichkeit ernst zu nehmen.
Ja.
Und daraus entsteht dann der Begriff der Soziomaterialität des Podcasts. Und genau, was ich machen möchte, ist eben so einen theoretischen Rahmen zu schaffen, mit dem sich das gut beschreiben und dann methodisch auch gut beobachten lässt.
Ja. So, von München kommend hast du ja Soziologie, Philosophie und neue deutsche Literatur studiert. Sehr breit, also ja, viele Interessen. Und welche Spuren davon finden sich jetzt aktuell bei deiner Podcast-Forschung wieder?
Sehr gute Frage, und tatsächlich kommt alles vor. Mhm. Soziologie ist ja eindeutig, diesen mediensoziologischen Zugang und das Interesse für Gesellschaft.
Ja.
Philosophie kommt vor, also sehr stark, weil es auch was damit zu tun hat, in welchem Verhältnis stehen denn Sozialität und Materialität zueinander.
Mhm.
Da stellen sich dann erkenntnistheoretische und ontologische Fragen.
Ja.
Ja, also das ist auch ganz zentral in den Theorien, mit denen ich arbeite. Und in den Literaturwissenschaften, also neuere deutsche Literatur, muss ich ehrlich zugeben, dass ich fast nur Deleuze-Seminare besucht habe. Viel Poststrukturalismus.
Mhm. Kannst du das kurz erläutern für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
Genau.
Deleuze, hast du gesagt?
Exakt, also Gilles Deleuze ist ein französischer Philosoph.
Mhm.
War auch mit Foucault befreundet lange Zeit. Es gibt auch viele Ähnlichkeiten und Parallelen. Und ist ein Poststrukturalist, und der hat auch schon sehr kritisch über Grenzziehungsprozesse nachgedacht, darüber nachgedacht, wie denken wir, was sind unsere Grenzen des Denkens und wie ist auch so etwas wie Veränderung möglich. Und Deleuze ist deswegen auch interessant, weil er so ganz frei schreibt, also sehr literarisch und ganz aus unterschiedlichen Disziplinen sich Wissen herholt.
Ja.
Also er schreibt dann über Goethe, dann schreibt er über Hegel, auf der nächsten Seite geht es dann um Biologie und Ethnographie, und da steht alles in einem kurzen Text drinnen. Und das ist auch immer sehr hilfreich, weil es einem die Augen dafür öffnet, wie man überhaupt auch schreiben kann.
Ja.
Und darüber hinaus eben so ein sehr kritisches Denken. Und Deleuze hat auch einen starken Einfluss auf diese Bewegung des neuen Materialismus, mit der ich ja eben versuche, mir diese Soziomaterialität des Podcasts zu erklären.
Okay, also im Prinzip hast du da schon die Wurzel für dein Thema gelegt.
Ja.
Durch diese Kombination, ja.
Genau.
Okay. Dieses Projekt zur Demokratieförderung, an dem du teilgenommen hast, wo du mitgearbeitet hast, welche Rolle spielen Podcasts für dich in demokratischer Öffentlichkeit? Ist das Teil deines Themas oder ist das?
Doch, auf jeden Fall. Also tatsächlich bin ich auf einen zentralen Text gestoßen, als ich noch da gearbeitet habe in Frankfurt zur Demokratieförderung. Und da ging es darum, dass Podcasts sehr relevant sind für politische Bildung. Also dass es auch so genutzt werden kann und dass es nicht übersehen werden soll. Und gleichzeitig aber auch ein sehr intimes Medium ist. Also jemand spricht einem direkt ins Ohr hinein. Und dadurch hat es vielleicht nochmal eine größere Wirkung, als wenn man etwas darüber liest. Und insofern hat das schon Bedeutung für mich, und darüber hinaus ist auch ein Punkt, den ich mir anschauen möchte, so etwas wie Exklusion und Inklusion. Und da geht es auch darum, wie Podcasts genutzt werden, beispielsweise um Stimmen zu gewinnen. Also anscheinend hat ja, oder es wurde nachgewiesen, dass Joe Rogan mitgewirkt hat an dem letzten Wahlsieg von Trump, dadurch, dass sein Podcast so populär ist. Und darüber hinaus kann es aber auch anders genutzt werden. Also auch von der linken kritischen Seite. Es können kleine, marginalisierte Gruppen einen Podcast haben und da irgendwie zusammenfinden und sich empowern. Also ich finde, dass der Podcast Leuten eine Stimme geben kann, die dann noch gehört wird in der Gesellschaft.
Ja, so wie wir das heute machen oder ihr. Ja, und ich da so ein bisschen hin und her moderiere. Podcast. Das Wort ist jetzt so oft gefallen, aber kannst du eigentlich Podcasts privat noch hören, ohne direkt zum Beispiel mitzukodieren, um dann mit deiner Theorie versuchst, Bezüge zu deinem Thema herzustellen oder tatsächlich eben transkribierst im Hinterkopf?
Also das funktioniert ganz gut. Mhm. Also ich kann ganz entspannt Podcasts hören, tatsächlich. Aber es gibt schon so Momente, wo ich mir dann denke, das ist aber spannend. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ein Moment, der häufiger vorkommt in mehreren Podcasts ist, also ich schaue mir Podcasts meist auf YouTube an. Mhm. Also ich höre sie nicht nur. Und dann passiert etwas im Podcast-Studio.
Ja.
Und dann wird das nochmal verbalisiert, so, ja, für unsere Zuhörerinnen, gerade wurde hier ein Stuhl umgestoßen.
So genau, ja.
Und, natürlich, weil das wird nicht, das muss dann irgendwie übersetzt werden für die Hörerinnen, das kann nicht gesehen werden. Also das ist sowas, was ich ganz oft sehe und mir wie so eine kleine Codierung setze in meinem Kopf, dass es ein spannendes Beispiel sein kann, dann auch, was ich verwenden könnte für meine Doktorarbeit.
Ja, siehst du mal, wenn hier jemand vom Stuhl fällt, von einem Barhocker fällt, in der sichtbar hörbar, dann schneiden wir das natürlich raus, das Geräusch. Ja. Also hier läuft alles ganz sauber nach außen hinab, aber wie es hier wirklich aussieht, das sage ich jetzt einfach mal nicht. Vielleicht eine letzte Frage zu deinem Thema, zu deinem Dissertationsprojekt. Wenn dein Dissertationsprojekt ein Podcast-Format wäre, zum Beispiel Talk, Feature, True Crime oder Laber-Podcast, welches von diesen kurz skizzierten Formaten wäre das dann und warum?
Sehr, sehr spannende Frage. Also natürlich fühle ich mich dahin gedrängt zu sagen, es wäre ein wissenschaftlicher Podcast, aber manchmal auch Laber-Podcast.
Ja.
Also es geht sehr viel ums Reden.
Ja.
Also auch in der wissenschaftlichen Praxis, und für mich ist es extrem relevant, über mein Thema zu sprechen, auch mit anderen mich zu unterhalten, beispielsweise mit Julian.
Mhm.
Der hat auch ähnlichen theoretischen Hintergrund, mit dem kann ich mich sehr gut darüber unterhalten. Und das ist auch extrem wichtig, einfach um inhaltlich voranzukommen. Dadurch, dass man die Sachen öfter und öfter verbalisiert, dass einem Fragen gestellt werden, dass man dann nochmal eine andere Position einnehmen muss, wie erkläre ich das jetzt dieser Person? Und das hilft enorm beim Schreiben.
Mhm.
Manchmal ist es auch sehr stressig. Das ist eher wie ein Thriller oder True Crime Podcast, wenn sich die Deadline nähert.
Okay.
Und man auch etwas Sorgen hat, weil natürlich, man ist mit der Dissertation auch immer ein bisschen auf sich alleine gestellt.
Ja.
Und da gibt es auch immer Sorgen und Deadlines, und so, oh, schaffe ich das und kriege ich das hin in der Zeit? Und dann hängt da irgendwie auch die Identität und die Existenz dran. Also es hat auch solche Elemente. Manchmal ist es Comedy-Podcast, da passiert noch lustige Sachen oder man hat Spaß oder hält sich ganz locker, trifft sich auch mit seinen Kolleginnen auf ein Bier in der Academy Bar und ähnliches. Also es ist ganz, ganz vielseitig, aber wahrscheinlich am meisten Laber-Podcast.
Okay. Jetzt ein kleiner Schwenk, für mich sind das vielleicht 30 Grad hinüber zum Julian. Wir gehen jetzt nämlich von den Schallwellen zu Wasserwellen. Bei dir fließt das Thema ja wörtlich. Wasser, Klimakrise, Hydrosozialität. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also mit Verhältnissen von Wasser und Gesellschaft, Klimakrise kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Und was erklärst du, je nachdem, der erstmal nur an die Trinkflasche denkt?
Mhm. Ja, gute Frage. Also ich würde wahrscheinlich direkt die Trinkflasche als Anlass nehmen, um die Gesellschaftlichkeit von Wasser daran zu zeigen. Also dass dieses Wasser sich in dieser Trinkflasche befindet, ist im Grunde eigentlich schon das Ergebnis oder die Prämisse der Theoretisierung von Hydrosozialität. Ja? Also ich glaube, so ein bisschen der Einsatz Hydrosozialität oder davon auszugehen ist im Grunde eine Erweiterung des hydrologischen Kreislaufs, der eben ja noch sehr naturwissenschaftlich gefasst ist. Wasser regnet hinunter, füllt Flüsse, verdunstet und so weiter. Also das klassische zyklische Modell, das wir, glaube ich, auch alle aus Sachkunde oder Erdkundeunterricht kennen. Und der Einsatz der Soziologie oder der Kulturanthropologie, also so verschiedener, oder auch der politischen Ökologie verschiedener TheoretikerInnen, ist im Grunde zu sagen, eigentlich können wir gemessen an der empirischen Realität von Wasser, wie es uns begegnet, in unserem Alltag, in unseren gesellschaftlichen Naturverhältnissen, nicht davon ausgehen, dass dieser hydrologische Kreislauf einfach so isoliert passiert, sondern dass quasi einfach auf dem Weg von zum Beispiel dem Wasser, das als Abwasser aus unseren Kanalisationen entsteht, das dann irgendwann ja auch wieder vermittelt Trinkwasser wird, dass das einfach durch und durch gesellschaftlich bestimmt wird. Und genau, zum Beispiel ist es dann Trinkwasser in einer Flasche oder es ist Flusswasser, das aber ja auch nicht einfach die rigide Substanz, naturwissenschaftliche Substanz H2O ist, sondern eben zum Beispiel verschmutztes Flusswasser. Und dann sind da Schadstoffe drin und das ist, also wenn wir da von Wasser sprechen, dann ist es einfach sehr viel mehr als diese Substanz H2O, sondern es sind auch zum Beispiel ökonomische Bedingungen, Machtverhältnisse, die ja. wirklich materialisiert in diesem Fluss, der da fließt, meandert oder eben auch nicht mehr meandert, ja. ist ja auch eine Folge, ja, drinstecken.
Sind wir mittendrin tatsächlich, auch schon viel gesagt. Und mir ist aufgefallen, dass du eigentlich in so einem Theoriemix arbeitest. Also ich sag vielleicht mal, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Also du arbeitest mit kritisch-dialektischen, posthumanistischen und neomaterialistischen Ansätzen.
Ja.
ja. Also wenn ich jetzt das so lese, dann denke ich mir, ja, was versteht er denn jetzt genau darunter? Oder diejenigen, die sich vielleicht nicht mit diesen Begriffen so gut auskennen. Wie kannst du das herunterbrechen? Also, ohne die Begriffe zu benutzen. Also jetzt mal nicht fachlich ja. hier reden, sondern von ja, ja Mensch zu Mensch.
Alle drei Begriffe in einem Satz.
Das wird ein langer Satz, oder?
Ja, das wird ein langer Satz. Ich glaube nicht, dass mir der gelingt. Ja, ich glaube, das fällt ja jetzt nicht einfach irgendwie vom Himmel, dass ich jetzt diese drei Theorien verwende, sondern ja. ich glaube, das ist gewachsen durch mein Studium, vor allem durch mein Studium in Frankfurt, wo ich irgendwie überhaupt noch mal von so einem, ich sag mal, so ein Grundstudium im Bachelor in Göttingen, wo ich die Soziologie als sehr humanistische Wissenschaft, sehr auf den Menschen und die menschliche Gesellschaft bezogene Wissenschaft verstanden habe. Ja. Da hat mir Frankfurt auf eine Art schon nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und gesagt, hey, es ist schon unheimlich relevant, es ist überhaupt nicht trivial, in welchem Verhältnis menschliche Gesellschaften zu ihrer Umwelt und zu dem Raum, in dem sie halt eben sich fortbewegen, Pflanzen, bewegen, was auch immer, existieren, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und deshalb ist es eben schon erstmal eine Frage, wie man sich, glaube ich, theoretisch positionieren möchte in Bezug auf das konkrete Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und diese verschiedenen theoretischen Stränge haben darauf unterschiedliche Antworten und diese Antworten sind teilweise, widersprechen die sich.
Ja.
Und ich würde aber, glaube ich, das habe ich auch so ein bisschen in meiner Masterarbeit gemacht, ich würde immer dafür plädieren, dass zumindest diese drei theoretischen Stränge aus einem geteilten Unbehagen entstehen, aus einem geteilten kritischen Impetus und dann auf verschiedene Bereiche innerhalb dieses Mensch-Natur-Verhältnisses unterschiedlich gute Antworten geben. Ja, also dass man die aber alle drei braucht, nur halt innerhalb eines einer geteilten kritischen Haltung an unterschiedlichen Stellen.
Ja.
Ja. Also zum Beispiel würde ich sagen, dass ich aus einer kritisch-dialektischen Perspektive, also sowas von Marx und von Adorno kommt, also so aus der kritischen Theorie kommt, schon ganz viel verstehen kann. Also zum Beispiel, bei Adorno heißt es dann Naturgeschichte, also die eigentlich schon immer vermittelte, dialektisch vermittelte Beziehung von Mensch und Natur und dass man beides nicht untereinander denken kann. Und dass dann aber vielleicht aus so einer Perspektive heraus man nicht so richtig gut Tiere konzeptualisieren kann. Und die spielen aber eine unheimlich große Rolle, wenn wir halt eben ein holistisches Verständnis haben wollen von Mensch-Natur-Verhältnissen. Und dann finde ich eben so posthumanistische Theorieangebote einfach unheimlich spannend. Und solche, die vielleicht auch ein bisschen experimentell sich fragen, naja, wo stecken eigentlich vielleicht auch Handlungsfähigkeiten bei, naja, lebenden Organismen, die halt eben keine Menschen sind, die über kein dezidiertes Bewusstsein verfügen oder eben keines, das wir fassen können und das dann wiederum in Theorie übersetzen. Und genau, ich glaube, kurzum würde ich sagen, das war jetzt war eigentlich alles andere als ein Satz pro Theorie, aber kurzum würde ich sagen, dass genau alle drei Theoriestränge mir jeweils konkretere Antworten auf einzelne Teilbereiche von dem geben, was mich interessiert.
Ja, und spätestens jetzt wissen wir seit heute, warum es Fachbegriffe gibt, ja, die eben diese Ausführungen eben in einen Begriff fassen. Und dann kommt man wahrscheinlich eh auf die Themen, die, wenn, weil du an den Themen ja arbeitest, an denen du arbeitest, benutzt du diese Themen, dass eigentlich direkt klar, wie da gearbeitet wird. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Okay, aber du hast ja natürlich auch ein Leben vor der Universität Salzburg gehabt und hast an vielen verschiedenen Standorten oder auch Forschungszentren gearbeitet. So aufgrund jetzt Oktober bis Ende November, kurze Zeit, was hast du seiner Perspektive mitgebracht, um das jetzt auch gut in Salzburg gebrauchen zu können?
Ja, also ich glaube, es ist irgendwie immer erstmal eine gute Erfahrung, wenn man die Möglichkeit hat, neben dem Studium sowas wie Markus ja auch schon angesprochen hat, studentische Hilfskraftstellen zu haben, einfach um so einen Einblick darin zu haben, was eigentlich hinter den Kulissen von Forschung und Lehre passiert. Und das hat mir an verschiedenen Stellen einfach unheimlich geholfen. Genau, also ich hatte irgendwie die Möglichkeit, zum einen wirklich auch an Lehrstühlen zu arbeiten, also wirklich so im Forschungs- und vor allem auch Lehrbereich Betrieb mitzuwirken. Und das gibt mir, glaube ich, den Einblick darin, was es bedeutet, zum Beispiel ein Seminar zu halten, was da dann auch perspektivisch eben auf mich zukommt, was es bedeutet, einen Seminarplan zu gestalten, wie man Literatur dafür heraussucht, wie man überhaupt ein Thema für ein Seminar findet, was dann auch dran hängt und dann vielleicht auch eine Hiwi-Aufgabe ist, nämlich Texte zu scannen, in die Bibliothek zu gehen und die Texte irgendwie in den Studis bereitzustellen. Ich glaube, das sind einfach gute, pragmatische Erkenntnisse, die ich daraus gewinnen konnte, einfach um jetzt so ein bisschen zu wissen, was da auf mich zukommt. Ich hatte dann auch in Frankfurt die Möglichkeit, in einem Forschungsprojekt zu arbeiten, also wirklich nochmal die Erfahrung zu machen, was bedeutet es, sehr viel Projekt, beziehungsweise auch nochmal sehr viel forschungsbasierter, ganz konkret mitzuarbeiten. Also dann, das war ein qualitatives Forschungsprojekt, also wirklich in der Transkription von Interviewmaterial, in der Kodierung, haben dann da auch zusammen ein Kodierschema überhaupt erstmal erarbeitet, haben dann nach diesem Schema diese Interviews kodiert und so weiter, das dann ausgewertet. Und das sind natürlich auch Erkenntnisse, vor allem wenn das dann halt eben so wirklich Forschungsprojekte in ihrer Breite sind, sind das, glaube ich, Erkenntnisse, die man so jetzt nur im Studium wahrscheinlich relativ schwer sammeln kann, sondern wirklich nochmal so eine institutionelle Eingebettetheit des Ganzen ist, glaube ich, sehr gut. Und das sind so Dinge, die ich mitbringe, die mir jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen den Weg kürzer machen oder erleichtern. Ja. Und ja, ich weiß so ein bisschen vielleicht, was auf mich zukommt.
Okay, schon mal gut. Hydrosozialität, das ist ja dein Thema. Und was passiert, wenn du zufällig mal an einem Fluss sitzt, um zu entspannen? Kannst du das eigentlich, ohne analytisch zu denken, kannst du loslassen?
Ja, also wir haben ja eine sehr starke Flussnähe am Rudolfskai. Also wir sind, glaube ich, sehr regelmäßig mit der Salzach konfrontiert. Ich kann das schon noch genießen, auch unanalytisch. Aber es ist natürlich trotzdem super spannend, wenn man sich mal so einen theoretischen Zugang erarbeitet hat und irgendwie ja weiß, ich will mich jetzt mit Wasser auseinandersetzen, zu merken, wo das überall vorkommt und wie zentral und relevant das irgendwie auch in so einem ganz normalen Alltag ist. Also da findet vielleicht schon so ein gewisses analytisches Verständnis mittlerweile statt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Vergleich zu Markus deutlich weniger stark ist, weil der Podcast, also zumindest in meinem Leben würde der Podcast auf jeden Fall eine sehr viel zentralere Rolle einnehmen als Wasser. Ja. Genau, lässt sich, glaube ich, nur noch mit dem Wasser-Podcast übertrumpfen, aber den weiß ich gar nicht, ob es den so besser gibt.
Bestimmt, ja. Ich glaube fast, es gibt so allem einen Podcast.
Ja, irgendwie schon. Jetzt gehe ich mal etwas höher hinaus in die große, große Politik, bleib aber in Österreich, in der Republik Österreich. Aktuelle Klimapolitik, so als Schlagwort, als Schlagworte. Was würde, wenn Wasser zur aktuellen Klimapolitik sprechen könnte in Österreich, was würde es sagen, ohne zu blubbern?
Ja, also ich bin jetzt nicht so im Bilde, was die österreichische Klimapolitik angeht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sowieso alles ja irgendwie relativ ähnlich an der deutschen ist. Und dann würde ich, glaube ich, davon ausgehen, dass sich das Wasser doch beschwert und fragt, ob das irgendwie alles reicht, was da aktuell geplant wird zu machen oder vor allem nicht zu machen. Weil ich glaube, dass Wasser eigentlich die Materie schlechthin ist, die uns wirklich fast wie so ein Fieberthermometer anzeigt, dass da schon ganz schön viel im Argen liegt. Ja. Ja? Also, keine Ahnung, allein in den letzten 4 Jahren haben wir das Ahrtal und Valencia gehabt, also selbst irgendwie in Mittel- und Südeuropa riesige Überschwemmungen. Trockenheit ist sowieso ein riesiges Thema. Teilweise gibt es in Deutschland schon Kommunen, in denen einfach Grundwasser zugeliefert werden muss oder fehlendes Grundwasser kompensiert werden muss. Und ja, also diese Trockenheitsdürreperioden, genauso wie die Überschwemmungsszenarien, sind einfach jetzt schon Anzeiger dafür, dass die Klimakrise eben kein Zukunftsszenario ist. Und genau, gemessen an der deutschen Klimapolitik würde ich sagen, ist das einfach Wissen, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, einfach unheimlich frustrierend. Wissen, das nicht adäquat ernst genommen wird oder zumindest nicht adäquat in politische Entscheidungen übergeht. Und ja, wenn es könnte, würde das Wasser wahrscheinlich ganz schön laut blubbern oder ganz schön laut oder ganz schön viel Gischt aufbringen, um da mal ja zu opponieren.
Ja. Jetzt außerhalb des Protokolls, macht es Sinn, über qualitative Forschung jetzt zu reden? Würdet ihr das gerne?
Ja.
Okay, gut, dann machen wir das doch. Ja. Nein, das ist ja noch nicht raus. Okay. Genau. An euch beide. beide jetzt mal, oder da können wir gerne noch zu dritt drüber sprechen, die Methodik, mit der ihr unterwegs seid. Das ist ja grundsätzlich qualitative Forschung und auch der Alltag, den ihr betrachtet, also ein Stück weit zumindest. Was liebt ihr an qualitativer Forschung und was treibt euch auch manchmal in den Wahnsinn?
Also ich habe ja auch sehr viel qualitativ geforscht, als ich an dem Forschungsinstitut in Frankfurt gearbeitet habe und da eben Fragen dazu gestellt habe, wie es gerade um die Demokratie steht. Mhm. Und viele Interviews waren online, aber viel lieber war es mir, wenn ich vor Ort da war und dann haben die Leute mich eingeladen in ihr Büro oder einmal saßen wir auch draußen im Sommer und dann sieht man ganz andere Städte, sieht, wo die Leute arbeiten und man kriegt dann nochmal viel mehr Informationen, als wenn man das mit dem Fragebogen oder ähnlichen Formaten bekommen würde und es ist irgendwie sehr viel persönlicher. Und was mir auch gefällt, ist, man hat immer so Sorge, oder ich hatte zumindest die Sorge als Studierender, oh, jetzt nerve ich die Leute mit beim Interview. Aber ich habe so viele Interviews geführt und im Großen und Ganzen waren die Leute immer so froh, dass sich jemand für die Sachen interessiert, die sie machen und haben total gute Antworten geliefert meistens, sehr ausführlich, haben sich über jede Frage gefreut in der Regel. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und darüber hinausgehend gibt es ja keine Grenzen, was man sich angucken kann, vor allem in der Soziologie. Man kann eine Fernsehsendung sich angucken, die qualitativ analysieren. Man kann sich Podcasts anschauen. Man kann, ich habe in meiner Bachelorarbeit mir sowas wie Glamour und Men's Health angeguckt. Wie sprechen die über sowas wie medizinische Themen? Ja, also Bravo-Zeitschrift habe ich mir auch angeguckt in dem Zusammenhang. Man kann so viele Sachen so toll sich anschauen. Und das, was mir auch an der qualitativen Methodologie gefällt, ist, dass man auch erfinderisch sein darf. Also wenn man jetzt eine andere Theorie benutzt, muss man die Methode noch anpassen. Ja. Also wenn ich jetzt Soziomaterialität mir angucken muss, dann reicht es nicht aus, sich einfach nur einen Text auszudrucken und den zu kodieren, sondern dann wird auch sowas, wie du machst, Holger, sowas Videografie, Videoanalysen, könnten für mich auch sehr interessant und relevant sein. Ja. Ja, oder Fotos machen und ähnliches. Ja. Oder auch ganz neue kreative Sachen, die Leute was zeichnen lassen. Ja. Wo hört ihr denn gern Podcasts? Zeichne mit mir das auf eine Karte. Ja. Zeichne mal den Raum auf, wo du gerne Podcasts hörst. Im Wohnzimmer, wo liegst du da? Wo ist der Lautsprecher? Ja, ja, was trägst du dabei? Also solche Sachen sind halt die man macht. Also es ist sehr breit und das gefällt mir in qualitativer Sozialforschung. Die Kreativität, die dahinter steckt, ist, glaube ich, so das Zentrale.
Ja, dieser offene Zugang und eben auch neues Lernen, neues Erfahren von Menschen, was man selbst gar nicht auf dem Schirm hat, mit der Gefahr, dass man immer, immer weitermachen möchte, weil es könnte ja noch was fehlen, könnte etwas noch nicht wissen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Mal gucken, ihr werdet hoffentlich fertig mit euren Arbeiten in der Frist. Also immer irgendwie so ein bisschen den Zeigefinger ab und zu mal halten, hochhalten und sagen, nein, es muss weitergehen. Also da auch entsprechend mit anderen drüber reden, um quasi die Abbiegung zum ich werde mal fertig zu sehen. Wie sieht das bei dir, Julian, aus mit dem qualitativ-interpretiven Arbeiten?
Ja, ich glaube, ich kann ganz gut anschließen oder anknüpfen, weil wir kommen ja auch beide so ein bisschen aus der Theorie und sind ja offensichtlich auch im Arbeitsbereich soziologischer Theorie unterwegs und ich finde, das Verhältnis zur Theorie ist einfach ein viel näherliegendes und ein einfach super, super spannendes und produktives. Also auf der einen Seite, so wie Markus sagt, dass es eben qualitative Sozialforschung kann offen, kann irgendwie kreativ sein und lässt sich eben auch, glaube ich, sehr viel besser, vielleicht auch so, weil wir es vorhin davon hatten, sowas wie posthumanistische Ansätze, die lassen sich sehr viel besser vielleicht in so eine qualitative Methodologie und dann aber eben auch Methode überführen. Also das, was Markus in seiner Diss macht, ist ja auch einfach eine total innovative und spannende Neuerung von qualitativer Sozialforschung mit der Diffraktion. Und genau, das ist irgendwie so ein sehr spannendes Verhältnis zur Theorie, wie ich finde, und dann aber eben auch die qualitative Sozialforschung selbst als Motor von Theoriebildung zu verstehen, finde ich natürlich auch spannend und plane ich irgendwie auch so zu machen in meiner Diss, also wirklich irgendwie zu sagen, dass in der Auswertung von qualitativen, also zum Beispiel von ethnografischen Erkenntnissen, dann vielleicht die Komplexität von Phänomenen auffällt, für die es noch keine theoretischen Begriffe gibt. Und dann ist das irgendwie so ein sehr spannender, zyklischer Prozess eigentlich fast zwischen Theorieproduktion und eben qualitativer Interpretation. Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich total interessiert an dem ganzen Komplex. Überhaupt auch so die soziale Wirklichkeit wirklich in ihrer Kontingenz zu verstehen, könnte man sagen. Ja, also wirklich, also zum Beispiel die quantitative Sozialforschung ist hat ja vielleicht so einen sehr retrospektiven Blick auf soziale Wirklichkeit, muss sie ja haben, um eben dann rückblickend sagen zu können, wie Dinge sind und das dann eben numerisch, quantitativ zu erfassen und auch dann vor allem abstrahiert. Und die qualitative Sozialforschung, finde ich, hat vielleicht eher die Stärke, wirklich an dieser genau kontingenten sozialen Wirklichkeit teilzuhaben. Also wie werden soziale Wirklichkeiten im praktischen Vollzug hervorgebracht? Und da können wir jetzt als genau qualitative Sozialforscher hingehen und dran teilnehmen, mhm, uns das ansehen. Und das ist einfach eine total spannende Perspektive, wie ich finde. Also ja, dabei sein.
Genau, ich möchte noch ergänzen, also die quantitativen Methoden sind enorm wichtig, vor allem wenn es darum geht, dass es sich um große Datenmengen handelt und da irgendwie einen Einblick so auf die Strukturen erkennbar zu machen. Ja. Und das Beste ist natürlich, wenn man das miteinander verbindet.
Ja.
Das wissen wir alle, das ist irgendwie schon tausendmal durchgekaut. Und was ich beim Julian noch ergänzen wollte, ist, die Melina, also unsere Kollegin, die auch gerade Doktorarbeit schreibt, ist momentan im Senegal und macht da ethnografische Forschung über ein paar Monate hinweg.
Wow, ja.
Schickt da, hat mir auch schon ein paar Fotos geschickt, das ist super interessant. Und Julian hat ja auch vor, ethnografisch zu forschen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was momentan in Planung ist.
Mhm.
Das ist eigentlich, finde ich, auch richtig, richtig interessant und spannend.
Ja. Kann ich gerne machen, wenn das den Rahmen nicht sprengt.
Kannst gerne erzählen. Okay. Wunderbar, interessiert mich auch.
Ja, also ich glaube, genau, ich habe das nochmal so ein bisschen spezifiziert in den letzten zwei Monaten und ich würde gerne eben mich nochmal konkreter mit der Frage auseinandersetzen, wie Wissen über Wasser hervorgebracht wird und produziert wird. Und ne, also quasi diese Frage, was befindet sich eigentlich in unseren Flüssen an Schadstoffen? Oder befinden sich da Schadstoffe drin? Ist das schon wieder ein potenzielles Gesundheitsrisiko und hat dann im Grunde auch schon wieder gesellschaftliche Relevanz und dieses Wissen wird in Laboren hervorgebracht, also ökotoxikologischen Kontexten und wird da unter anderem mit lebenden Organismen hervorgebracht. Mhm. Also es gibt Zebrafischembryonen als lebende Organismen, die im Grunde als Sensoren fungieren und anzeigen, ob und wenn ja, wie viel an Schadstoffen sich in Wasserproben befinden. Ja. Und ich finde das aus ganz vielen verschiedenen Gründen eben unheimlich spannend und genau, es ist eben, also jetzt habe ich im Grunde die Möglichkeit, mir das ethnografisch anzugucken. Also ich stehe jetzt mit Laboren in Kontakt, darf da dann irgendwie hin und denen über die Schulter gucken und darf dann quasi Teil dieses Wissensprozesses sein, in dem quasi Wissen über Wasser hervorgebracht wird zwischen ganz vielen verschiedenen Akteuren, menschliche ForscherInnen, aber eben auch mehr als menschliche Organismen, wie eben diese Zebrafische. Und ja, also das ist im Grunde auch so ein Hervorbringungsprozess von etwas ganz Spezifischem, das sich eben qualitativ ganz toll ansehen lässt.
Auf alle Fälle, ja. Es gibt, will jetzt gar nicht so aus geografischer Sicht, aus physischer geografischer Sicht. Also ich könnte jetzt einsteigen, wir könnten ewig weiterreden, aber das wird den Rahmen sprengen. Also wir müssen uns echt, es ergeben sich so viele weitere Themen jetzt aus dem, was ihr erzählt. Und zu diesen Themen könnte man wirklich eigene Podcasts machen. Müssen wir darüber nachdenken, ob es auch mal so Sonderserien gibt.
Ja. Das wäre doch toll.
Ja, eigentlich schon, ja. Jetzt gehen wir einfach mal in einen schnelleren Modus. Mhm. Und zwar werfe ich euch ein paar Begriffe hin und die sind eher quantitativ zu verstehen, dass ihr euch da einordnet. Ich will jetzt gar nicht groß über Skalen diskutieren, sondern nehme spontan eine ungerade Skala, wobei 1 trifft gar nicht zu und 5 trifft zu und die tolle goldene Mitte sowohl als auch. Ja, also über die Skalen wird ja viel geredet, ob es eine Mitte geben soll oder nicht. Ich mache das jetzt nicht. Ich bügel euch einfach hier diese 5er-Skala, hier Likert-Skala. Und es gibt ja unterschiedliche Arbeitsmethoden und Herangehensweisen. Wer von euch ist eher Theorie-Sprinter?
Aber es ist Theorie-Sprint.
Ja, sich schnell etwas reinziehen, oberflächlicher vielleicht, um mehr abdecken zu können. Das würde ich unter einem Theorie-Sprinter verstehen. Ich sehe Kopfschütteln.
Hoffentlich nicht. Also jeweils nicht.
Also ich nehme ja schon sehr viel Zeit.
Ja.
Das ist auch ein bisschen ein Problem, glaube ich.
Ja.
Ich lese dann sehr intensiv und tiefgehend. Deswegen habe ich mich auch auf nur 2 Autorinnen reduziert, die ich für meine Doktorarbeit vor allem heranziehe, die zentral sind, weil ich ganz genau weiß, ich kann nicht so gut nur oberflächlich lesen, wenn mich was interessiert, dann möchte ich ganz.
Also ein Einser.
Ein Einser, okay.
Ja, okay, also trifft gar nicht zu.
Ja.
Bei dir?
Ja, bei mir vielleicht sogar eher 2 bis 3, würde ich sagen. Also glaube, es braucht aus sich heraus erstmal eine gewisse Zeit. Aber jetzt gerade bin ich, glaube ich, in einem Prozess, in dem ich mir versuche, diskursiven Überblick zu verschaffen von was gibt's alles. Und da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen schneller lesen. Aber hoffentlich irgendwann eine Eins.
Okay. Wer von euch ist Langstreckenleser? Also nimmt sich viel Zeit, um sich mit Literatur zu beschäftigen. Eins wieder, in dem Fall trifft gar nicht zu und fünf trifft voll zu.
Ja, da bin ich der Fünfer. Ja. Also das, ich bin total ich, also das liebe ich auch und das ist auch schwierig abzulesen für mich.
Ja. Okay, danke.
Ja, und muss ich jetzt auf 3 und 4 gehen als genau das Gegenstück von 2 und 3 bei dem Kurzstreckenleser.
Ich finde es auch lustig, dass wir eine Fünfer-Skala haben und dass du sie aufbrichst durch weitere Fraktale.
Ja, ja.
Eine 7er-Skala draus machst.
Das sind möglicherweise die Schwächen von geschlossenen Fragen und Skalen.
Ja, möglicherweise.
Okay,
4 sage ich.
Okay, wer hat den chaotischeren Schreibtisch?
5. 2.
Ah, völlig, also ihr seid völlig unterschiedlich, unterschiedliche Herangehensweisen, wie ihr wissenschaftlich arbeitet. Höre ich so daraus. Das ist meine Interpretation, die ist natürlich total repräsentativ. Es gibt diese beiden.
Die objektive Wirklichkeit, die du hier herstellst.
Ja, genau, ja, fürchterlich. Aber,
Ja, also unsere Arbeitsplätze sehen sehr unterschiedlich aus. Ja. Aber mal schauen, ich bin auch schon länger da. Vielleicht verändert sich das noch beim Julian. Vielleicht wird das auch noch ein bisschen mehr zugestellt. Also bei mir stehen da sehr viele Bücher. Und ich mag das auch einfach gern, da unter diesen Büchern, um diese Bücher herum, genau von diesen Büchern umzingelt zu schreiben. Das gefällt mir so gut. Und dann kann ich auch schnell mal nach dem Buch greifen, was ich brauche. Aber sonst, stehen noch öfter, dass ich da mal 2, 3 Gläser Wasser stehen. Und die freuen sich natürlich dann, wenn ich das nächste hole und dazu stelle.
Ja.
Also genau, es ist schon sehr zugestellt, aber ich mag das auch.
Also ich höre daraus, dass du lieber das gedruckte Wort liest auf Papier oder liest du auch PDF am Bildschirm?
Tatsächlich lese ich zu 90% PDF. Einfach, ich benutze ein Literaturverwaltungsprogramm, Citavi. Und da habe ich den tollen Citavi-Kurs der Universitätsbibliothek besucht und habe noch sehr viel mehr gelernt. Also ich habe davor schon jahrelang damit gearbeitet. Und eine Sache, die man machen kann, ist, dass man Texte als PDF mit in das Zitationsprogramm mit reinlädt. Und beim Lesen kann man sich da direkt die Sachen anstreichen, die einem wichtig sind, kann dem auch einen Code geben.
Ja.
Und dann drücke ich auf das Buch drauf, drücke dann auf das Zitat drauf und das öffnet mir die PDF mit der Textstelle, wo das steht.
Wahnsinn.
Und das ist so hilfreich.
Das ist total erleichternd.
Und genau so probiere ich das in meiner ganzen Doktorarbeit zu machen. Und das hat leider den Nachteil, dass ich dann oft komplette Bücher scanne, um die dann eben da markieren zu können im Zitationsprogramm. Nichtsdestotrotz, manche Bücher gibt es in der Bibliothek nur ausgedruckt, also was heißt ausgedruckt, in Print. Und genau das Buch, ein Buch, was für mich zentral ist, das hat hinten die Fußnoten alle hinten zusammen. Und dann habe ich das eben vor mir liegen und wenn ich den Text online lese oder digital lese, dann schlage ich da mal schnell nach, was in der Fußnote steht. Also ich habe da 2 Bildschirme plus die Bücher, plus Notizen. Das ist ganz schöne Unordnung auch dadurch, aber so funktioniert es für mich am besten.
Super. Ich habe im Moment eine Lehrveranstaltung, die nennt sich Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Da predige ich auch immer rauf und runter, benutze ein Literaturverwaltungsprogramm. Und das werde ich einfach mal so als Zitat, glaube ich, da reinhauen, was du dazu sagst. Das finde ich nämlich so, da wird so klar gesagt, wie man tatsächlich auch Papier sparen kann, sich die angestrichenen Fragmente als Zitat quasi direkt schon im Hinterkopf halten kann und ganz schnell wieder darauf zurückgreifen kann. Ja, super. Danke. Möchtet ihr über Lehre reden? Ja, okay, nehmen wir das volle Paket. Markus, was war denn bisher dein schönster Lehrmoment und der chaotischste?
Momentan für mich der schönste ist das Seminar, was ich dieses Jahr gebe. Einführung in die Systemtheorie Niklas Luhmanns, sehr anspruchsvoll.
Ja.
Fürs 4. Semester angedacht, Bachelor laut dem Curriculum. Jetzt sind da bei mir nur Personen drin, die im 2. Semester sind. Eine Person ist sogar im 1. Semester. Und ich habe da Literatur zusammengesucht, habe vor allem auch sehr kurze Texte. Und ich habe früher auch viele Systemtheorie-Seminare besucht gehabt und habe da auch so ein bisschen was rausgezogen. Und habe die Texte auch selber länger nicht gelesen gehabt. Und der erste Text, den wir gelesen haben in dem Kurs, war extrem schwierig. Also ich habe den auch gelesen, ich war so, oh mein Gott, musste da 2, 3 Mal meine Textstelle lesen, habe zurückgeblättert, vorgeblättert. Und nichtsdestotrotz war das so ein produktives Gespräch im Seminar. Mhm. Also mein Eindruck war, dass alle oder zumindest die meisten den Text gelesen haben und wir uns dann den gemeinsam Schritt für Schritt richtig gut erarbeitet haben. Und ich war total begeistert davon, was für komplexe Theoriefiguren die Studierenden im zweiten Semester mit mir gemeinsam verstehen.
Ja.
Und für mich war auch eine positive Erfahrung. Es kamen dann Nachfragen und Anmerkungen und Interpretationen von dem, dass die da standen, die mich auch weitergebracht haben. Also das war, glaube ich, jetzt mein schönster Lehrmoment und mein chaotischster. Also ich habe nicht so viel Lehrerfahrung. Also mein chaotischster war vielleicht am Montag. Da habe ich die Präsentation nicht hochgeladen, die mir eine Studierende zugeschickt hat. Dann wollte ich die auf dem PC öffnen. Dann konnte ich mich da irgendwie nicht in die E-Mail einloggen. Dann habe ich sie gebeten, dass ich sie mir nochmal schicke. Das ist trotzdem nicht erschienen. Dann bin ich wieder zurück ins Büro, habe mir einen USB-Stick von der Studentin ausgeliehen. Und dann haben wir irgendwie 10 Minuten später angefangen. Ja. Und die Tanja war da und wollte noch so einen kleinen Videoclip machen. Musste, glaube ich, länger warten, als sie eigentlich vorhatte. Und das war wahrscheinlich einer der chaotischsten Momente.
Ja, vielleicht schneidet sie das ja zusammen und zeigt diesen Prozess, bis es zur Erleuchtung kommt. Ja. Okay, Traumlehrveranstaltung als Schlagwort. Wenn ihr euch völlig frei eine Lehrveranstaltung im Rahmen des Curriculums ausdenken könntet, wie würde sie heißen und was würdest du oder ihr darin machen? Also ich denke mal, bei dir ist das sowas wie die Systemtheorie, oder? Weil das auch in deiner Diss aufgreift. Das heißt, du hast auch einen Nutzen daran, weil du dich nochmal tiefer mit dem Thema beschäftigst, denke ich. Aber du hast gerade geschmunzelt oder schmunzelst.
Ja, ich fand das lustig. Also wie du das formuliert hast, was wäre denn eure Traumlehrveranstaltung? Ja. Und dann wäre meine Antwort sowas wie Einführung in die Systemtheorie.
Du lebst den Traum quasi.
Ich lebe den Traum schon.
Wahnsinn.
Aber genau, nächstes Semester biete ich an Einführung in die Podcast-Studies. Also
kannst du auch nur profitieren, oder?
Also ich mache das quasi schon.
Ja.
Also ich habe ja totale Freiheiten, also wir haben beide totale Freiheiten, wie wir unsere Lehrveranstaltungen gestalten wollen. Und nee, also ich bin da schon angelangt.
Okay, hör dich, frage ich dann im nächsten Wintersemester, wenn du näher an Lehre herankommst, was also, dir durch den Kopf geht.
Also ich hätte jetzt auch schon, glaube ich, Vorstellungen, die schon auch darin bestehen, sich mit diesem größeren Thema der Umweltsoziologie und der Mensch-Natur-Verhältnisse auseinanderzusetzen, einfach aus dem Grund, dass ich finde, dass ich es fast so ein bisschen spät mitbekommen habe. Und ich glaube, gerade wenn man das theoretisch aufzieht und dann sich mit auch teilweise TheoretikerInnen auseinandersetzt, die ja ganz anders über die soziale Wirklichkeit nachdenken, also so, keine Ahnung, Markus setzt sich viel mit Karen Barad auseinander, ich habe mich viel mit Donna Haraway auseinandergesetzt, Bruno Latour spielt immer wieder eine Rolle und das sind so Theorien, die, glaube ich, sehr stark sonst oder bestehende abendländische, westliche, philosophische Überzeugungen irritieren. Und ich hätte das total, also das ist, auf der einen Seite ist das total komplex und super schwierig, glaube ich, in so einem frühen Bachelorstudium. Auf der anderen Seite hätte ich mir fast rückblickend gewünscht, diese Erfahrung schon so früh zu machen, zu wissen, dass es was außerhalb dieses Denksystems gibt.
Ja.
Also dass man irgendwie auch so anders über das Verhältnis von Mensch und Natur nachdenken kann, wie das vielleicht sonst in den, zum Beispiel im Klassikerkanon der Soziologie gemacht wird.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wie gesagt, wegen der Komplexität der Theorie, aber an sich ist das, glaube ich, ein ganz schönes Vorhaben.
Hört sich gut an. Gehe ich mal in Richtung eines Ausblicks, den ihr vielleicht, na, eigentlich ist es ein Rückblick erstmal bei der ersten Frage, die ich dazu habe. Wenn ihr euch in 5 Jahren stehen seht, und auf heute zurückblickt, worüber würdet ihr euch am meisten freuen, es geschafft zu haben? Was wäre das Größte für euch, wenn ihr rückblickend sagt, ja, das ist gut und das kann ich heute auch noch gut gebrauchen?
Also ein Doktortitel
wäre
das erstmal auf jeden Fall ein guter Indikator dafür, dass das jetzt alles geklappt haben wird.
Gute Nutzung des Futur 2. Selten.
Ja.
Danke.
Ja.
Aber genau, das ist sicher das auch das Erste, woran ich gedacht habe, wenn ich jetzt, hängt das in dem Kontext zusammen, in dem ich bin, jetzt hier im Podcast-Studio an der Uni Salzburg. Aber natürlich, wenn ich meine Doktorarbeit geschafft haben werde, dann werde ich mich natürlich, das würde mich enorm freuen. Das öffnet einem ja nochmal ganz andere Türen.
Ja.
Und ansonsten, also ich war davor die ganze Zeit in München. Jetzt habe ich es nicht so weit geschafft.
Also ins Ausland.
Ins Ausland sogar.
International Scholar.
Ja. Erstmal einen extremen Kulturschock erlebt. Nein, also gar nicht. Also ich habe tatsächlich Österreich auch lieben gelernt. Ich mag es sehr gern hier. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich in 5 Jahren immer noch in Österreich bin, weil es mir eben so gut gefällt.
Ja.
Also das war schon mal so ein kleiner Schritt ins Ausland. Ein bisschen weiter weg ist es 2 Stunden mit dem Zug. Aber nichtsdestotrotz, also es kann ja immer größer werden. Und das war schon mal so ein guter erster Schritt woanders hin. Und mir gefällt es ja auch sehr gut. Und wie gesagt, in der Zukunft könnte es auch Österreich sein.
Jetzt landen wir fast schon in einem Werbeblock. Ich setze den mal direkt fort und greife das auf. Warum ist aus eurer Sicht Salzburg ein guter Ort, um hier dann Soziologie zu studieren und auch Soziologie zu leben?
Markus hat vielleicht mehr Erfahrung. Ich bin ja noch nicht so lange da, aber ich glaube, ich kann zumindest sagen, es ist erstmal prinzipiell immer eine gute Idee, Soziologie zu studieren. Und ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht oder mache die gerade, dass es auch gar nicht so verkehrt ist, das vielleicht an einem bisschen kleineren Standort zu machen. Ein Standort, der zum Beispiel einen viel niedrigschwelligeren, viel persönlicheren Raum in zum Beispiel so einem Betreuungsverhältnis oder überhaupt im Verhältnis zu Lehrpersonen bereithält, weil so ein sehr großes Institut kann natürlich auch total einschüchtern, kann einen in der eigenen Rolleninterpretation als Studi vielleicht ein bisschen stärker einschüchtern als ja dieses hier sehr viel nähere, sehr viel persönlichere Umfeld, so nehme ich es bisher in diesen 2 Monaten wahr, in denen ich hier bin.
Genau, das kann ich auch nur unterstreichen. Also ich kann jetzt nicht aus Studierendenperspektive sprechen, aber nichtsdestotrotz kommt es mir so vor, als wäre es viel familiärer, viel zugänglicher. Also ich war ja an einer sehr großen Universität in München und da sind die ProfessorInnen in der Regel nicht greifbar. Sehr weit weg. Und hier kann man besser ins Gespräch kommen und die Leute nehmen sich auch mehr Zeit und hat dadurch auch eine viel bessere Betreuung, als es vielleicht in Wien, München, Frankfurt, Berlin möglich wäre. Also da gibt es die Option in der Regel nicht. Und darüber hinaus ist Salzburg natürlich soziologisch total interessant und spannend. Also auch wenn man sich anguckt und Salzburg vergleicht, also es gibt hier die Hochkultur mit Mozartstadt, was also als Image immer an alle Seiten getragen wird. Das kann man natürlich auch kritisch hinterfragen.
Ja.
Was ist dann mit Subkultur? Gibt es dafür auch Plätze? Und lauter solche Themen beschäftigen die Stadt und das geht einem an einem auch nicht vorbei. Und es gibt natürlich ganz viele Themen, die man dann auch als Studierender greifbar schnell untersuchen kann, beispielsweise in der Bachelor- oder Masterarbeit.
Ja,
und für mich persönlich, auch fürs Doktoratsstudium, bietet sich Salzburg total gut an, auch weil es ein bisschen ruhiger ist und man sich dazu fürs Schreiben ein bisschen leichter zurückziehen kann, als wenn da die ganze Zeit immer sehr viel los wäre. Nichtsdestotrotz gibt es sehr coole und kreative und alternative Veranstaltungen in Salzburg, die dann nicht jede Woche, aber vielleicht jede 2. oder 3. Woche aufploppen und da kann man dann auch seinen Spaß haben.
Und jetzt in einem Satz, das ist so eine Art Mini-Abschlussspiel, Soziologie in einem Satz. Was ist Soziologie in einem Satz, Markus? Also wirklich kompakt und verständlich.
Okay. Soziologie ist sehr wichtig, vielseitig und höchst interessant.
Wow.
Was für Attribute.
Wie sieht das bei dir aus, Julian? Was würdest du ergänzen oder anders sagen? Auch kurz in einem Satz.
Ja, ich würde sagen, Soziologie ist erstmal die kritische Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse, die dann immer das Ziel verfolgt, sich selbst überflüssig zu machen.
Okay. Punkt. Sind die jetzt vom Aussterben bedroht? Nein, aber gut, vielleicht wird das in irgendeinem Lehrbuch irgendwann stehen. Die eine oder andere.
Das könnte auch schon in einem stehen.
Und jetzt kommen wir ein Stück weit in eine Art Lebenshilfe hinein. Die allerletzte Frage. Ein letzter Satz, wie es gerne mal gesagt wird. Was würdet ihr Studierenden mitgeben, die sich im Studium oder im Leben gerade ein bisschen verirrt fühlen? Also ein Beispiel, die vielleicht an den Abbruch des Studiums denken.
Ich glaube, es ist immer okay, Dinge nicht zu machen.
Ja.
Es ist immer okay, Dinge abzubrechen, wenn man sich darin nicht wohlfühlt. Und man kann auch noch ein 2. oder 3. Studium anfangen und irgendwann wird es auf jeden Fall passen. Und ja.
Genau, so würde ich es auch sehen. Man kann auch mal eine Pause machen, man kann auch mal innehalten, man kann darüber reflektieren. Warum geht es mir gerade nicht so gut? Warum fühle ich mich gerade verirrt? Möchte ich das weitermachen? Möchte ich das nicht weitermachen? Und Nichtsdestotrotz, es ist sehr wertvoll, die Erfahrung gemacht zu haben und dann kann man umso besser wissen, was man nicht mag und das ist schon extrem informativ und hilfreich. Und bei mir war es ja auch so, dass ich in Frankfurt gearbeitet habe und mich dann doch noch für die Dissertation entschieden habe und ich wusste dann umso genauer, dass ich die Dissertation möchte, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, wo ich eben nicht an der Dissertation gearbeitet habe.
Und ich glaube, ihr habt ja eben ganz am Anfang auch schon etwas erwähnt. Ihr habt ein großes Büro, in dem ihr zu viert sitzt. Ihr seid irgendwie alle im selben großen Oberthema der Dissertation gefangen oder beglückt. Und ich nehme einfach mal an, ihr redet auch über solche Sachen, dass ihr offen über sowas redet. Hey, ich komme da nicht weiter. Was soll ich machen? Wie würdest du das machen? Und das ist, denke ich, das ganz Wichtige. Wichtig ist, die Kommunikation, sich an andere zu wenden, auch im Studium, um da einfach mal einen anderen Blick auf die eigenen Themen zu bekommen, Empfehlungen oder man wird, glaube ich, schnell merken, dass jeder mal irgendwie irgendwo hakt oder Probleme hat und irgendwie ist man dann wieder rausgekommen und Kommunikation halt wieder, also das ist was ganz Wichtiges.
Ja, dazu würde ich gerne noch was ergänzen.
Ja.
Und zwar ist es anscheinend so, dass dieses Imposter-Syndrom in der ganzen Akademie extrem verbreitet ist. Also ich hatte so einen Englischunterricht, da hat das die Englischlehrerin gesagt, hier auch an der Universität. Salzburg. Und das ist auch im Studium schon so. Dann gibt es immer Personen, die sich melden, die was Intelligentes sagen. Aber dann, um ganz ehrlich zu sein, beziehen die sich meistens immer nur auf eine oder zwei Theorien, die sie sehr gut kennen. Und bei anderen Sachen haben die dann wiederum keine Ahnung.
Ja.
Und man darf da auch ganz ehrlich sein. Und so habe ich das auch immer probiert, im Studium zu machen. Also stellt Fragen, wenn ihr was nicht versteht, fordert da auch die Lehrenden heraus. Mhm. Die sollen das so runterbrechen, dass ihr das, das ist deren Aufgabe, dass es für euch verständlich ist. Und genau, traut euch, lasst euch nicht einschüchtern, seid ganz ehrlich. Mhm. Und genau, das fand ich nochmal wichtig anzumerken.
Absolut, wunderbar. Also ich schließe jetzt mal den Kreis und komme wieder am Anfang an. Nein, ihr seid hier reingekommen, ihr habt euch hierher gesetzt und mit mir geredet. Vielen Dank dafür. Dieser Podcast erscheint ja im Dezember und auch im Dezember wird es noch weiteres geben, nämlich es hat eine Tagung stattgefunden hier, Stadtland Wohnen. Und dazu sind auch Podcasts entstanden, es sind Interviews geführt werden, die jetzt auch in ein Podcast-Format gebracht werden. Das heißt, der Dezember wird eben von einem Bonusprogramm oder wie könnte man das nennen? Ich weiß nicht, sichtbar, hörbar ist es eigentlich nicht, sondern es geht um ein spezielles Thema. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen im Dezember. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr sagen möchtet? Das klassische Ende jeder qualitativen Befragung. Fehlt noch was, was nicht erwähnt wurde?
Ja, was ich interessant finde, du hast ja vorhin gefragt, ob ich Probleme habe abzuschalten, wenn ich Podcast höre. Und ich höre natürlich auch hier diesen tollen Podcast, der sichtbar und hörbar. Und was mir aufgefallen ist oder was ich interessant fand, war genau, wie macht man das, wie zieht man das auf, wie wird so ein Podcast hergestellt? Und bei sehr vielen Podcasts, bei diesem auch, gibt es am Anfang so einen Jingle und das zwischendrin auch so Sektionen, die durch Jingles aufgeteilt werden. Und ich finde das interessant, weil das sehr, sehr nah ist dazu, wie man Radioformate zusammenschneidet, also bei dir jetzt. Und ich glaube, dass es diese sehr, sehr modernen Podcasts das ein bisschen anders machen.
Okay, gib mir einen Tipp.
Genau, die diese Jingles nicht zwischen reinschneiden. Und das ist dann, es hat dann immer den Anschein, als wäre es so One Take.
Ja.
Und genau das fand ich interessant. Und genau, vielleicht hat das mit dem Alter oder deinem Hintergrund zu tun, dass es dieses Radio, diese Radioästhetik hat. Also das wollte ich nur noch mal irgendwie erzählen. Ich fand das irgendwie interessant. Das ist, da habe ich auch irgendwie nebenbei kodiert, als ich mir diesen Podcast hier angehört habe. Also das muss überhaupt nicht besser sein oder schlechter sein. Das ist nur so ein ästhetischer Eindruck, den ich davon hatte.
Ja, danke. Werde ich mit Tanja mal drüber reden.
Also das ist ja so eine Figur, eine medientheoretische Figur ist die der Remediation und der Podcast hängt extrem stark mit dem Radio zusammen. Und je weiter sich der Podcast entwickelt, wirkt der aber auch wieder rück auf das Radio. Und das Radio verändert sich dadurch, dass es den Podcast gibt und es gibt diese Effekte.
Ja.
Und wie gesagt, ich fand in dem Zusammenhang richtig interessant, dass es größere Radioähnlichkeiten gibt wie bei anderen Podcasts, die ich auch oft gerne höre.
Ja.
Also nur so als Eindruck.
Okay, also Radio hörst du nicht so viel, höre ich daraus.
Nee, ich höre
gut, okay. Vielleicht hast du zuletzt Radio vor 15 Jahren gehört. Und, nein. Aber werde ich mir anschauen mit Tanja und danke für diesen Hinweis. Ja. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.